Zwei Männer. Der eine Mann ist schon älter und ist gefangen. Er sitzt in einem Loch. Nicht nur gefühlsmäßig, nicht nur sprichwörtlich. Er wurde in einem Gefängnis eingelocht. Gefesselt mit den Kräften am Ende. Und dies vollkommen illegal unter falschen Anschuldigungen, nur weil er Christ war. Weil er einfach nicht seinen Mund gehalten hat. Ja, im Gegenteil, weil er frei und wie selbstverständlich von seinem Glauben geredet hat. Bei den darauffolgenden Gerichtsverhandlungen wurde er von vielen seiner Freunde im Stich gelassen. Er war alleine. Es ging ihm nicht gut. Der andere Mann ist jung und frei. Und doch sitzt er gefühlsmäßig im Loch. Er ist ein eher ängstlicher Mensch, aber ihm wurde schon eine wichtige Aufgabe in der Gemeinde übertragen. Aber die Gemeinde ist schwierig. Der dynamische Anfang ist vorbei und es gibt Streitigkeiten über die richtige Theologie und wer was zu sagen hat. Eigentlich sollte er den Ton angeben, aber genau das möchte man ihm jetzt streitig machen. Jetzt bekommt er einen Brief. Ein Brief aus dem Gefängnis von dem alten Mann. Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtreihe über den zweiten Timotheusbrief. Und ihr habt schon erkannt, es ging hier auf der einen Seite um Paulus, den Älteren, und um Timotheus, den Jüngeren. Und ich freue mich, dass wir diese Predigtreihe über den zweiten Timotheusbrief machen, weil es ein sehr, sehr spannender Brief ist, ein sehr persönlicher Brief, ja, vielleicht der persönlichste Brief, den wir von Paulus im Neuen Testament haben, der sehr viel aussagt über Paulus, über seinen Charakter, über das, was er erlebt hat und das, was er weitergibt. Und über Timotheus, diesen jungen, aufstrebenden Leiter, und über seine Situation in Ephesus als jemand, der dort die Gemeinde leiten soll. Der zweite Timotheusbrief, und wir haben jetzt so ein bisschen den Kontext mal anklingen lassen mit der Einleitung, ist sehr spannend, sehr persönlich. Wahrscheinlich ziemlich am Ende vom Leben von Paulus geschrieben, vielleicht aus dem Gefängnis in Rom, wir wissen es nicht ganz genau. Paulus, der große Apostel, hat viel erlebt, hat Wunder, Erweckung, hat Großes getan. Und jetzt, am Ende, bekommen wir hier nochmal ein ganz anderes Bild von ihm. Im Gefängnis, wir lesen später, sogar die Hände gefesselt, diktiert er hier einen Brief an seinen Freund, Menti. Ja, er nennt ihn sogar Sohn Timotheus, mit dem er so eine lange Reise gemacht hat, den er damals in Lystra auf der zweiten Missionsreise kennengelernt hat, als ganz junger Mann, wahrscheinlich als Teenie noch, der Timotheus aufstrebend, gute Bildung, christliche Vergangenheit, sein Vater Grieche, seine Mutter Judenchristin, und er wurde damals von Paulus auserwählt, wie viele andere junge Männer damals wie Silas oder Johannes Markus. Und er ist mit Paulus, hat ihn begleitet auf den vielen Reisen, die er getan hat, auf vielen Gemeindegründungen und so weiter. Jetzt wurde er von Paulus nach Ephesus geschickt. In Ephesus, die Gemeinde, die ganz groß gewachsen ist und da rumort's jetzt. Da gibt es verschiedene Leute, die aufstehen und die eine falsche Lehre proklamieren. Und schwerer stärker zurück wollen zum traditionellen Judentum. Und Timotheus, nicht so der charismatische Redner. Nicht so der, der auftritt und sagt, jo, hier bin ich und jetzt folgt mir alle nach. Sondern der Bedächtige, der versucht, hier die Gemeinde wieder auf den richtigen Weg zu führen. Und es geht ihm nicht gut dabei. Und Paulus, der jetzt eigentlich genug eigene Sorgen hat, weil ihn viele andere seiner Freunde und Wegbegleiter verlassen haben. Manche sprechen sogar davon, dass dieser zweite Timotheusbrief sowas wie ein Testament ist, das Paulus jetzt hinterlässt, wo er sagt, das, was mir wichtig ist, das schreibe ich nochmal hier rein an Timotheus und du trage das weiter, das Erbe weiter. Und viele haben ihn verlassen, ganze Gemeinden haben sich abgewandt von ihm. Und es ist eine ganz schwierige Situation. Eine Situation, die ich manchmal in meinem Paulusbild gar nicht so reinpasst. Als dieser Kraftvolle, als dieser, der vorangeht. Jetzt plötzlich auch einer, der Schwäche zeigt. Und trotzdem, genau in dieser Schwäche, denkt er nicht nur an sich selbst, sondern er denkt an Timotheus. Und er schreibt ihm diese zwei Briefe, die den sogenannten Pastoralbriefen gehören. Das ist der erste und zweite Timotheusbrief und dann gehört noch der Titusbrief dazu. Und das ist sehr, sehr spannend, was Paulus hier schreibt. Und es sagt sehr viel aus über das Vertrauen, das er hat, gerade in schwierigen Situationen. Es sagt sehr viel aus über diesen charismatischen Mann, was für einen Charakter er hat. Und ich möchte uns ein bisschen hineinnehmen und dazu möchte ich einen Teil des ersten Kapitels des zweiten Timotheusbriefes uns vorlesen und dann ein paar Gedanken dazu sagen. Paulus schreibt an Timotheus: In meinen Gebeten denke ich Tag und Nacht ohne Unterbrechung an dich. Ich erinnere mich an deine Tränen und ich sehne mich danach, dich zu sehen, damit ich wieder mit Freude erfüllt werde. Genauso erinnere ich mich an dein ungeheucheltes Vertrauen auf Gott. Zuerst haben deine Großmutter Luis und deine Mutter Eunike in diesem Vertrauen gelebt. Doch ich bin davon überzeugt, dass es genauso stark jetzt auch in dir lebt. Deshalb erinnere dich daran, dass du die besondere Begabung, die du von Gott als Geschenk erhalten hast, zur vollen Entfaltung bringst. Du hast sie damals erhalten, als ich für dich gebetet und dir dabei meine Hände aufgelegt habe. Gott hat uns ja nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist voller Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich nicht deshalb wegen der Botschaft von Jesus, unserem Herrn. Und auch nicht wegen mir, der für ihn im Gefängnis sitzt. Sei stattdessen gemeinsam mit mir bereit, für die Verbreitung dieser guten Botschaft Leiden auf dich zu nehmen, so wie Gott uns dafür die Kraft gibt. Er ist es, der uns gerettet und mit einer heiligen Berufung gerufen hat. Nicht aufgrund bestimmter Taten von uns, sondern aufgrund seines eigenen Entschlusses und seiner freundlichen Zuwendung. Diese Gnade hat er schon vor ewigen Zeitaltern durch den Messias Jesus uns zugedacht. Doch sie ist sichtbar ins Licht getreten durch das Erscheinen unseres Erlösers, des Messias Jesus. Er selbst hat den Tod zunichte gemacht, durch die gute Botschaft Gottes das wahre Leben und die Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Mich hat er als Herold, als bevollmächtigten Botschafter und als Lehrer für diese Nachricht eingesetzt. Und wegen dieser Botschaft nehme ich auch dieses Leiden auf mich. Dabei schäme ich mich nicht dafür, sondern ich weiß, dass er, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe und immer noch setze, in der Lage ist, das, was er mir anvertraut hat, unversehrt zu bewahren bis zum großen Gottestag. Halte fest an dem Vorbild der gesunden Lehre, die du von mir gehört hast. Sie entfaltet sich im Vertrauen auf Gott und der tatkräftigen Liebe, die im Messias Jesus wohnt. Bewahre dieses wunderbare Gut, das dir anvertraut ist, durch den heiligen Gottesgeist, der in uns wohnt. Ich muss sagen, dass mich diese Verse faszinieren. Wenn ich an den Kontext denke, wenn ich daran denke, in welch schwieriger Situation Paulus das geschrieben hat. Dass er, der eigentlich Unterstützung bräuchte, jetzt diesen Brief schreibt, der Timotheus daran erinnert, hey, was ist wichtig? Was hält in der Krise? Auf was kannst du dich verlassen, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Wenn du denkst, dein Leben bricht auseinander, der, auf den du gesetzt hast, dein Mentor, Freund und Lehrer sitzt im Gefängnis, wird angefeindet, du selbst sitzt in einer Gemeindesituation, wo du nicht mehr weiter weißt. Und Paulus erinnert Timotheus daran, das, was du glaubst, ist nicht deine eigene Sache. Es ist ein Geschenk Gottes. Da, die Situation, in der du jetzt bist, die musst du nicht alleine meistern, sondern da ist eine lange Tradition, die dich hält. Eine Geschichte, eine Biografie, eine Gemeinschaft, die da ist und die dich jetzt auch stärkt und hält. Das beginnt, so schreibt Paulus, das beginnt schon bei deiner Großmutter, bei deiner Mutter.
bei dem, was du mit mir erlebt hast, mit Paulus auf den vielen Reisen, bei den vielen Christinnen und Christen, die ein großes Netz bilden, auch wenn einige Löcher da drin jetzt zu erscheinen, sich daraus bilden, so hält es doch. Und das, was du jetzt erlebst, ist nicht das Ende, sondern es ist eine Krise, in der du merkst, was hält wirklich. Und da ist ganz viel von dem, was du bisher erlebt hast, das jetzt trägt. Da ist jemand wie Paulus, der in so einer schwierigen Situation sich für Timotheus einsetzt. Was ein Vorbild. Was ein Vorbild, der nicht auf sich selbst schaut, sondern der sagt, wir haben hier den Heiligen Geist. Wir haben hier eine Kraftquelle, die Auferstehungskraft Jesu. Und die zeigt sich jetzt auch. Auch, lieber Timotheus, wenn du es gerade nicht siehst. Auch wenn du es nicht mal spürst. Ich glaube für dich mit. Erinnere dich doch daran. Damals, wo ich dir die Hände aufgelegt habe. Damals, was wir gemeinsam erlebt haben. Und erinnert ihn an den Schatz. Und mich hat das sehr fasziniert. Und ich habe so drei Fragen an diesem Text mit, die ich kurz mit euch bedenken möchte. Die erste Frage ist, sind wir dankbar für das empfangene Erbe? Sind wir dankbar für das, was wir schon empfangen haben? Wie leben wir diesen Glauben, dieses empfangene Erbe? Wie leben wir das in unserem Alltag? Und das Dritte, wie geben wir dieses Erbe weiter? Ich muss sagen, dass ich manchmal sehr undankbar bin für das geistliche Erbe, was ich bekommen habe. Ich komme aus einer typisch christlich sozialisierten Familie. Meine Großmutter war schon gläubig und meine Mutter und mein Vater. Und ja, ich bin es auch. Und ich fand das so als Jugendlicher oder junger Erwachsener, fand ich das ein ganz großes Handicap. Ja, andere hatten eine richtig tolle Bekehrungsstory. Ja, wenn wir irgendwo unterwegs waren und dann haben die das erzählt, früher war ich ja so schlecht, aber dann kam Jesus und jetzt bin ich ja so gut. Ja, und das fand ich super, ja, und dann haben die das ausgemalt, vor allen Dingen den schlechten Part, ja, Wahnsinn. Und dann kam ich an die Reihe und dann hieß es, ja, wie bist du denn zum Glauben gekommen? Und ich habe meine Geschichte erzählt und die ging so. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich mit 5 Jahren mich bekehrt habe. Ich glaub ihr halt. Das war's. Punkt. Mehr gab's nicht zu erzählen. Und ich habe mich schlecht gefühlt und minderwertig. Und erst jetzt im Alter merke ich, Mann, ich habe da ein Erbe bekommen. Natürlich musste ich mich von diesem Erbe auch frei strampeln. Natürlich schreibt hier auch Paulus von einer gesunden Lehre. Nicht von einer Abhängigkeit, nicht von einem einfach nur weitertragen. Aber ich habe ganz viel bekommen durch meine Großmütter, durch meine Eltern, durch das Umfeld in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Was habe ich bekommen an Prägung? Und wie undankbar war ich da oft. Und es gab auch eine Zeit, und die ist noch gar nicht so lange her, wo ich mich auch mal entschuldigt habe und mich bedankt habe, auch bei meinen Eltern nochmal neu für das, was sie mir gegeben haben, wofür ich auch eine gewisse Zeit lang wirklich blind war. Und ich bin dankbar dafür heute, dass ich aus dieser Tradition komme. Ich bin dankbar dafür, dass ich ein Erbe bekommen habe. Und ich glaube, wir unterschätzen manchmal, was es heißt, in Gemeinschaft zu leben. Wir haben so, ich sage jetzt mal, ziemlich ideelle und perfekte Vorstellungen, wie so eine Gemeinschaft auszusehen hat und wie dort eine gute Prägung hat. Nämlich, sind wir ehrlich, dann denken wir oft wie Jesus und seine Jünger. Ja, so muss es sein und alles, was da nicht so ist, das ist halt ein bisschen schlechter. Und dann gucken wir unsere eigene Gemeinde an, vielleicht sogar unsere eigene Familie und denken, naja, ja, auch nicht schlecht, aber eigentlich wollen wir doch da die ganze Fülle haben. Ich weiß nicht, ob Paulus die ganze Fülle hatte da im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob Timotheus die ganze Fülle hatte da in Ephesus in dieser schwierigen Zeit der Anfechtung. Auch wenn wir wissen, dass zum Beispiel Timotheus, dass das gut ausgegangen ist, in den altkirchlichen Schriften wird Jahrzehnte später von ihm berichtet als Bischof von Ephesus. Aber in der Zeit war es wirklich schwer. Aber ich glaube, wir prägen uns mehr, als wir manchmal wahrnehmen. Und Charakterbildung hat damit zu tun, wie wir als Gemeinschaft miteinander umgehen, wie wir füreinander da sind, wie wir uns sehen. Und mir ist das mal sehr, sehr deutlich geworden vor einigen Jahren, da war ich noch Pastor in einer Gemeinde im Schwarzwald mit einem Erlebnis, das mir das nochmal so vor Augen geführt hat, was Paulus hier seinem Sohn Timotheus erklärt hat. Da klingelt es eines Morgens an der Tür und ein Mann im Anzug und Aktenkoffer steht und fragt mich, sind Sie Herr Feigs? Ich sage, ja. Dann fragt er mich und sagt, haben Sie dieses Buch geschrieben, so ein kleines Mentoring-Buch, das ich mal geschrieben hatte? Ich sage, ja. Sagt er, okay, ich möchte Ihr Mentee werden. Ich sage, ja. Er sagt, wissen Sie, ich habe jetzt ziemlich viel Geld verdient, bin 35 und ich dachte mir, ich tue mal was für meine Charakterbildung. Und da habe ich gegoogelt und kam ich auf das Buch und jetzt habe ich gesehen, wir wohnen in derselben Stadt und hier bin ich, können wir anfangen. Und wir sind dann reingegangen und ich war ein bisschen durcheinander, habe ihm dann erklärt, ja, ich bin auch Pastor, und da hat er gesagt, ja, das macht nichts. Und wir haben dann so ein bisschen geredet und er hat gesagt, er möchte eben was über Persönlichkeitsprägung, Charakterbildung lernen. Und ich habe gesagt, gut, dann machen wir das eine Woche so, die andere Woche lesen wir zusammen in der Bibel was, weil ich bin ja Pastor. Ja, das macht ihm nichts, er kennt die Bibel nicht, aber er kann ja eine kaufen, er hat keine Ahnung von Pastoren, Christsein und Bibel. Und er hat dann gesagt, ja, er würde sich vorstellen, so pro Sitzung 250 Mark würde mir bezahlen. Und ich dachte so, Halleluja, der ist vom Herrn. Und dann haben wir gesagt, wir überlegen uns das mal in der Woche noch. Und eine Woche später kam er dann wieder. Und in der Woche habe ich dann kurz mit meiner Frau geredet, habe gesagt, hey, Halleluja, wünscht dir was? Nein, nein. Also war ganz begeistert und sie war dann leider nicht so begeistert und hat gesagt, ja, aber du sagst doch immer, dass Glauben nichts kosten darf. Ja, sowas nennt man Anfechtung. Und ich habe das dann nochmal geprüft vom Herrn, aber hatte tatsächlich den Eindruck, dass meine Frau recht hat. Und dann kam er wieder eine Woche später und wir haben über alles geredet und er hat gesagt, wir machen das so, mit dem Bibellesen ist okay, er hat sich eine gekauft und ich habe gesagt, ja, wir machen es so, aber ohne Geld. Er guckte mich an und sagt, ich habe Sie verstanden, Herr Feigs, 350. Und dann gesagt, nein, ich meine das wirklich ernst. Und darauf hat er seinen schicken Aktenkoffer genommen und hat mein Büro verlassen. Ich saß da wie ein Häuflein Elend und wusste nicht, habe ich alles richtig, alles falsch gemacht. Und während ich dann noch mit Gott und mir selbst und meiner Frau gehadert habe, klingelt's und er kam wieder zurück, bisschen zähneknirschend und sagt, ja, also gut, er willigt ein. Und sag ich, aha, okay. Und er sagt, ja, vielleicht ist es so, es ist ja die erste Lektion, die er lernen muss. Weil er hat bis jetzt nicht immer alles kaufen können. Geld hat ihm immer alle Türen aufgemacht. Und jetzt, ja, vielleicht ist das ja genau der Punkt, wo es Charakterbildung anfängt. Wir haben dann angefangen und haben dann gearbeitet. Und nach einem halben Jahr haben wir angefangen, hat er dann so gefragt, auch zum Glauben viele Sachen. Und wir haben am Ende habe ich immer gebetet und er hat dann gefragt, kann ich auch anfangen zu beten? So, wenn du willst. Und dann hat er erzählt, ja, was wir donnerstags vormittags immer machen, das macht er abends dann mit seiner Frau. Und das war ganz spannend. Und ungefähr wieder ein halbes Jahr später sagte er, wir waren mittlerweile per Du. Tobi, ich habe eine Frage, nicht böse sein, aber eine Sache, die würde ich gerne wissen. Also wir treffen uns jetzt seit über einem Jahr und das läuft super, ich bin sehr zufrieden und meine Frau und ich, wir machen das dann auch immer. Aber warum ist das so, wenn man anfängt zu beten, dass man mit der rechten Hand die Brille runternimmt und mit der linken sich an die Stirn fasst und dann übers Gesicht fährt? Also nicht, dass wir das nicht machen wollen. Wir machen das jeden Abend, das ist kein Problem. Aber ich möchte gerne wissen, warum ist das so? Und ich habe erst gar nicht verstanden, bis ich gemerkt hat, dass das ein Spiegel ist, dass ich das immer mache, dass das einfach eine Angewohnheit ist. Und in dem Moment sind mir zwei Sachen ganz wichtig geworden, die Paulus hier im 2. Timotheusbrief anspricht. Nämlich das erste ist, die Geschichte, die wir haben mit Menschen, ist eine wertvolle Geschichte. Wir prägen uns mehr, als wir glauben. Und der Heilige Geist redet in die Gemeinschaft hinein und durch uns und mit uns. Und das ist was Wertvolles und was Gutes. Und das Zweite ist, ich bin trotzdem verantwortlich für diesen gesunden Glauben, von dem Paulus hier spricht. Ich muss auch kritisch sein. Ich darf auch kritisch sein. Ich muss auch manchmal hinterfragen und widersprechen. Eine Gemeinschaft zu sein, heißt nicht, dass wir alle dasselbe tun, dass wir nur einander kopieren, sondern dass Individualität und Gemeinschaft in einer gesunden Spannung sind und dass wir uns ermutigen und ermahnen, gemeinsam den Weg zu gehen. Und ich glaube, dann haben wir ein ganz wertvolles Erbe. Und dieses Erbe, das können wir annehmen. Das ist was Besonderes, das ist was Schönes. Und das können wir hinterfragen, das Gute behalten und uns vom Schlechten lösen. Und dann sind wir aufgefordert mit der zweiten Frage: Wie leben wir dieses Erbe? Wie leben wir das in unserem Alltag? Das war eine Frage, die Paulus Timotheus mitgegeben hat. Pass mal auf, du hast da ganz viel bekommen, vergess das nicht, auch jetzt gerade in dieser schwierigen Situation. Du hast hier einen Geist bekommen, einen Geist nicht der Furcht, der Liebe, der Besonnenheit, der Kraft. Und dieser Geist ist jetzt bei dir, egal was du denkst und was du fühlst. Erinnere dich daran, erinnere dich an das, was wir gemacht haben und lebe das jetzt. Sei mutig, bekenne das, schäme dich nicht, deinen Glauben zu leben. Und lebe das so, wie du bist und so, wie du kannst. Und es ging nicht darum, dass Paulus aus dem Timotheus einen Paulus machen wollte, sondern es geht darum, dass Paulus ihn ermutigt hat, dass Timotheus so ist, wie er ist. Und dass er sich nicht schämen muss dessen, wie er ist und dessen, was er macht. Ich frage manchmal meine Studierenden am Bibelseminar, was denn für sie die gute Nachricht ist. In Predigtlehre oder Gemeindepädagogik. Und sie sollen das jetzt einfach mal sagen. Und manche können das total gut, aber manche gucken mich dann auch mit großen Augen an. Wie jetzt? Ja, klar, sag mir es jetzt. Weißt du überhaupt, was die gute Nachricht ist? Oder nimmst du die Tradition einfach auf, aber kannst du es gar nicht richtig formulieren für dich? Und manchmal ist es ja auch gut, dass man es hinterfragt, wie wir gerade gesagt haben. Aber manchmal ist es auch wichtig, sich wieder neu klarzumachen, was ist denn die gute Nachricht für mich? Was ist denn das Evangelium überhaupt? Bin ich mir dessen überhaupt noch klar? Wo sind denn da meine Zweifel? Wo sind denn meine Hoffnungen? Was bedeutet denn das, wie Paulus es hier schreibt, dass eine Auferstehungskraft da ist in meinem Alltag? Das klingt so toll. Aber ist es das immer? Ich muss ehrlich sagen, dass bei mir das oft nicht so ist. Dass ich da Schwierigkeiten habe, dass ich diese Auferstehungskraft toll finde. Aber wo ist die? Wo sieht man die? Wo sieht man die bei Timotheus? Wo sieht man die bei Paulus? Es ist nicht immer alles wunderbar und perfekt, darum geht's gar nicht. Sondern es geht darum, auf wen verlasse ich mich? Wem vertraue ich gerade da, wenn es hart kommt? Gerade da, wenn ich vielleicht wenig spüre, wenn große Zweifel da sind. Und ich wünsche mir, dass ich da weiter lerne und dafür brauche ich die Gemeinschaft. Dafür brauche ich Leute, die mich ermutigen und ermahnen. Dafür brauchen wir ein Netzwerk, das hält, dass wir einander wahrnehmen, dass wir einander ernst nehmen, dass wir einander aufeinander zugehen. Und das fängt manchmal mit ganz kleinen Dingen ein. Heute Morgen, wo ich hier reinkam, da habe ich mich total gefreut über diese wunderschöne Deko, diese Herbstdeko. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, ob ihr die wahrgenommen habt. Guckt mal hin. Da hat sich irgendjemand, ich habe keine Ahnung wer, richtig, richtig Mühe gegeben. Und das sieht farbenfroh aus und richtig toll. Sagen wir da mal Danke, freuen wir uns darüber? Nehmen wir das wahr, dass sich Leute einsetzen? Nehmen wir wahr, dass Leute mitarbeiten? Ermutigen wir sie? Wie ist das, wenn es uns schlecht geht? Wie Timotheus, der kämpft gerade und nicht weiß, was ist das Richtige oder das Falsche? Gibt's Leute, die ermutigen? Oder vielleicht liegt es auch an mir manchmal, dass ich sagen muss, dass ich aus meiner Ecke, aus meinem Loch rauskomme und sage, hey, vielleicht nicht vor allen, aber vor ein paar Leuten, mir geht's nicht gut, betet doch für mich. Das ist nicht schlimm. Das ist was Gutes, einander tragen. Vielleicht ist es gut, meine Leute mal anzusprechen, mal zu fragen, wie es ihnen geht. Nicht als Floskel, sondern als ernste Frage. Und ich bleibe stehen und ich habe auch ein paar Minuten Zeit. Ich glaube, wir stehen in der Gefahr, dass eine Gemeinschaft anonym wird und dass wir freundlich singend nebeneinander sitzen, aber gar nicht mehr uns wahrnehmen. Und vielleicht ist der Gottesdienst ein Raum dafür, aber vielleicht gibt es auch ganz viele andere, wie Hauskreise und ganz viele Plätze, wo wir das leben, in unserem Alltag, in unseren Familien, in unseren WGs, an der Uni, an der Schule, am Arbeitsplatz. Dass ich aufmerksam werde und Leute sehe, Leute anspreche. Vielleicht ist es manchmal eine kleine Karte, die ich ihnen in den Postkasten werfe oder auf den Arbeitsplatz lege, weil ich nicht den Mut habe, jemanden anzusprechen. Vielleicht ist es jemand, den ich ansprechen kann. Das ist Glaube. Das ist Vertrauen, dass hier jemand achtet und dass das durch uns, dieses große Erbe, das wir tragen, dass es weitergegeben wird. Das sind nicht immer die großen, spektakulären Dinge. Der englische Autor und Prediger Peter Rowlands hat mal sehr provozierend gesagt, man fragte mich einmal, ob ich die Auferstehung leugne. Ich antwortete, selbstverständlich. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Auferstehung leugne. Jedes Mal, wenn ich meinem Nächsten nicht helfe, jedes Mal, wenn ich an Menschen vorübergehe, die arm sind, verleugne ich die Auferstehung. Jedes Mal, wenn ich in einem ungerechten System teilnehme, verleugne ich die Auferstehung. Und ich bestätige die Auferstehung ab und zu. Ja, bestätige ich die Auferstehung, wenn ich mich für diejenigen einsetze, die am Boden sind. Ich bestätige die Auferstehung, wenn ich für die Menschen spreche, deren Zunge gerade gelähmt ist. Wenn ich für die Menschen weine, die keine Träne mehr haben. Das ist es, was ich versuche zu tun. Diese Auferstehungskraft, von der Paulus hier schreibt, ist eine Auferstehungskraft, die für unseren Alltag gilt. Wir haben vorhin das schöne Lied ganz am Anfang mit diesem Morgenstern, Jesus der Morgenstern, gesungen. Und das ist für mich so ein starkes Bild in einer Zeit, in der wir leben. Es ist eine Dämmerung. Das neue Licht Gottes, das ist schon zu sehen. Dieser Morgenstern, der ist schon der erste Stern, der aufleuchtet. Aber auch das Dunkle dieser Welt ist noch da, in der wir leben. Die Schwerkraft des Alltags, die uns oft runterzieht. Aber dieser Morgenstern, der ist schon da, der funkelt schon. Dieser Jesus, der funkelt schon in unser Leben hinein. Die Dämmerung ist da, das Licht wird bald anbrechen. Das Reich Gottes wird mit all seiner Kraft kommen. Aber bis dahin leben wir in dieser Zwischenzeit. Und wir leben in dieser Zwischenzeit gemeinsam. Und wir schaffen das nur als Gemeinde zu leben. Wie wollen wir dieses Erbe weitergeben? Wie wollen wir es leben? Wie wollen wir es weitergeben? Und ich muss sagen, dass ich manchmal undankbar bin, nicht nur für mein familiäres Erbe, sondern vielleicht auch manchmal für das, was wir hier haben im Christustreff. Auf der einen Seite bin ich engagiert und finde das toll hier, aber manchmal sehe ich auch all das, was noch besser werden könnte. Ja, das ist nicht viel, aber naja, doch, es ist einiges, wenn wir ehrlich sind. Aber und da kann ich mich dann auch so reinsteigern. Ja, und da gibt es Leute, die verloren gehen, die durch dieses Netz fallen, das ich gerade beschrieben habe. Da werden Fehler gemacht, da wird auch mal schlecht gepredigt. Aber was zählt? Perfektion oder Miteinander? Helfen wir uns einander? Nach dem ersten Gottesdienst kam ein junges Mädchen auf mich zu, 13 Jahre, die war zu Besuch. Und mit zitternder Stimme hat sie gesagt, ich bin zum ersten Mal hier, ich komme aus einer Großstadt, bin gerade im Konfirmandenunterricht und ich habe schon viel über Kirche gehört, aber ich habe heute im Gottesdienst zum ersten Mal Gemeinschaft erlebt. Und Leute, es hat mich total berührt, dass sie das so ausdrücken konnte, dass sie den Mut hatte, ja, mit zitterndem Stimmchen hierher zu kommen und das zu sagen. Und ich dachte, und wie undankbar bin ich. Wie undankbar bin ich häufig. Wie oft sehe ich das, was noch besser werden muss. Lass uns das nicht, es geht nicht darum zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen uns nicht verbessern oder sowas, nein. Aber es geht auch darum, dankbar zu sein für das, was wir haben. Dankbar zu sein für die vielen tollen Menschen, die hier sind. Junge und Alte, Besucher und Leute, die schon seit Jahren kommen. Lasst uns sehen. Lasst uns gemeinsam auch ansprechen. Lasst uns essen gemeinsam. Und weil das nicht immer mit allen geht, ist es vielleicht gut, dass wir Hauskreise haben. Ja, wir haben fast 40 Hauskreise. Dass wir andere Möglichkeiten haben, wie Gebetskreise. Dass wir miteinander Fußball spielen. Dass wir vielleicht sagen, ja, ich möchte mein Erbe weitergeben und dafür gibt's ein Mentoring-Netzwerk hier. Und wenn du sagst, Mann, ich habe eigentlich was zu geben. Ja, und jeder, der länger ist als 1-2 Jahre im Christsein, der hat was zu geben. Ja, vielleicht sagst du, ja, ich möchte hier was weitergeben von meinem Glauben, von diesem Vorbild. Und ich melde mich als Mentorin oder Mentor. Oder du sagst, Mann, ich möchte hier diese Prägung kultivieren und ich melde mich als Mentee. Und wir haben hier ein Netzwerk, wo das viele Gute weitergegeben wird an die nächste Generation. Wir sind nicht das Ende, sondern es geht weiter. Und ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit. Es ist eine tolle Möglichkeit, hier mitzuarbeiten, die Möglichkeit zu haben, mit Kindern zu arbeiten. Hier parallel ist Kinder-CT. Da wird das Erbe vom CT von vielen Menschen weitergegeben. Das ist so toll. Das ist so ein Privileg, da mitzumachen. Sich nicht nur auf sich selbst zu konzentrieren, sondern Glauben zu teilen, ganz praktisch. Ich ermutige euch, dass ihr auch Schritte macht in die Gemeinschaft. Optimal ist es, wenn auf euch Leute zukommen und ihr mit hineingenommen werdet. Aber manchmal eben auch im CT, ja, klappt das nicht. Deshalb geht auf Leute zu. Geht auf Leute zu und sagt, hey, ich will Teil sein. Wie kann ich Teil sein? Vielleicht ist es jetzt aktiv, vielleicht ist es ganz passiv. Aber komm in dieses Netz hinein, das hält. Weil ich glaube, das ist wichtig. Paulus und Timotheus haben das erlebt in einer sehr schweren Zeit, dass dieses Netz hält, dass dieses Erbe ein gutes Erbe ist. Und ich wünsche mir das, dass wir das aufbauen, gemeinsam. Dass wenn schwere Zeiten kommen, dass es hält. Und dass wir was haben, wo wir uns gegenseitig helfen können. Dazu müssen wir auch ehrlich sein und aufeinander zugehen. Halte fest an dem Vorbild der gesunden Lehre, die du von mir gehört hast. Sie entfaltet sich im Vertrauen auf Gott und der tatkräftigen Liebe, die im Messias Jesus wohnt. Bewahre dieses wunderbare Gut, das dir anvertraut ist, durch den heiligen Gottesgeist, der in uns wohnt. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen für uns. Ich möchte beten. Herr großer Herr, ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Gemeinschaft bist. Dass du ein Gott bist, der trägt, dem wir vertrauen können, egal wie die Situation ist. Ob das eine Verfolgung ist, so wie Paulus und wie das heute viele Tausende erleben leider. Oder ob das so wie ist wie in Timotheus, der in der Gemeinde nicht zurechtgekommen ist. Und ich möchte dich bitten dafür, dass dein Geist uns da leitet. Dass wir mutig sind, dass wir dir vertrauen und dass wir uns gebrauchen lassen für die Menschen um uns herum. Dass wir aufeinander zugehen, dass wir ehrlich sind, dass wir uns nichts vorspielen, sondern dass wir wirklich dein Reich leben. Dass diese tatkräftige Liebe sichtbar wird unter uns. Ich danke dir dafür, dass du der bist, um den es geht. Wir wollen dich verherrlichen durch das, was wir sind. Amen.